Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Eine Patchwork-Familie. Ein junger Mann, der in einem Krieg als Drohnenpilot arbeitet. Und die Nominierungen für die renommierten Glauser-Preise in den Sparten Kinder- und Jugendkrimi. Das sind die Flicken, aus denen sich der Teppich dieser Bücher für junge Leser zusammensetzt. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Ursprünglich einmal, da waren mit Patchwork Teppiche aus bunten Flicken gemeint. Sie lagen in jedem Kinderzimmer oder Hausflur. Dann, irgendwann in den 80er Jahren, bekam der Begriff eine weitere Bedeutung. Patchwork meint heute vor allem Familien, die mehr sind als Mama, Papa, Kinder. Familien, in denen Eltern sich trennen, neue Partnerschaften eingehen und vielleicht auch Kinder mitbringen oder neue Halbgeschwister dazukommen. 7-13% der Familien in Deutschland leben nach Angaben des Bundesfamilienministeriums in Patchwork-Konstellationen, je nach Datenquelle. Nüchterne Zahlen, hinter denen sich oft schwierige Geschichten verbergen. Gerade für die Kinder, die mit neuen Partnern ihrer Eltern und neuen Geschwistern klarkommen müssen, ist Patchwork oft nicht leicht. Valentina Brüning ist eigentlich Drehbuchautorin. Jetzt hat sie ihr erstes Kinderbuch vorgelegt über eine Patchwork-Familie. Kakao und Fischbrötchen heißt es und Enne Seidel hat es gelesen.
Rita lebt im Paradies, direkt am hübschen Pichelsee im Berliner Klein-Venedig. Dort leitet ihre Mutter Julia eine Bootsschule, die Frische Brise. Auch Rita ist mit ihren knapp 10 Jahren schon eine fähige Kapitänin. Ihr Leben besteht aus Booten und Baumhäusern, der besten Freundin Leonie und dem alten Georg, der ein Café auf einem Schiff betreibt und sie zuverlässig mit Kakao und Fischbrötchen versorgt. Ein deutsches Bullabü. Nur Papa fehlt ein bisschen. Er lebt wieder in seiner Heimat Spanien. Aber so tragisch, wie alle immer meinen, findet Rita das gar nicht.
Seitdem Papa wieder in Spanien ist, reden sie noch mehr miteinander als vorher. Eigentlich telefonieren sie andauernd. Auch wegen Kleinigkeiten oder wenn einer von beiden einen neuen Witz aufgeschnappt hat. Aber sie schreiben auch Nachrichten. Rita schreibt am liebsten über Snapchat. Papa schreibt auch gerne Postkarten. Genau genommen schreibt er sie nicht, er schickt sie bloß. Der Text ist nämlich immer der gleiche, Saludos von Papa. Und daneben malt er ein Herzchen. Saludos ist Spanisch und heißt liebe Grüße.
Alles im Lot also, im Leben von Rita und Julia. Doch plötzlich passieren merkwürdige Dinge. Mama schleppt einen Bekannten an. Er heißt Stefan und ist irgendwie auffällig nett zu Rita. Und Julia benimmt sich sehr unmamamäßig, trägt Blümchenkleid statt Latzhose und kichert ständig so komisch. Mit Hilfe von Freundin Leonie, Expertin in Sachen Romantik, hat Rita schnell verstanden, was da los ist. Ihre Mutter hat sich verliebt.
Rita prüft voller Entsetzen Leonies Liste. Krötenverhalten, kichern, tollpatschig sein. Mama und Stefan erfüllen auf einen Schlag alle Punkte auf der Liste. Rita ist mulmig zumute. Laut Leonies Liste sind die beiden verliebt, und zwar so richtig. Jetzt bloß nicht küssen, denkt Rita.
Aber es kommt noch schlimmer. Stefan zieht bei Julia und Rita ein. Einfach so, von heute auf morgen, ohne Vorwarnung. Und das Allerschlimmste, er bringt seine Söhne mit. 3 nervige Jungs, mit denen Rita jetzt auch noch Bootsausflüge machen soll. Der Albtraum beginnt.
Weißt du, was du da verlangst? Mama, die sind zu dritt. 3 Söhne hat der. Ich habe gerade erst entschieden, Stefan eine richtige Chance zu geben. Und jetzt bringt er diese drei, sie holt Tiefluft, diese 3 Jungs mit. Und was ist daran so schlimm? Jungs sind doof, Mama, ist halt so. Och, Rita, jetzt vergiss doch mal dieses blöde Jungen-sind-doof-Ding. Leonie ist doch sowieso noch im Urlaub. Rita schnaubt, das ändert gar nichts, im Gegenteil.
Und so nimmt das Patchwork-Chaos seinen Lauf. Rita fühlt sich von ihrer Mutter übergangen und schmiedet Pläne, wie sie die 3 Nervbolzen wieder loswerden kann. Spätestens bis zu ihrem Geburtstag müssen die neuen Geschwister wieder weg sein. Den plant sie nämlich schon seit langem und die Jungs sollen ihn ihr auf gar keinen Fall kaputt machen. Doch auch die besten Streiche helfen nicht, sie loszuwerden. Kurzerhand packt Rita ihre Sachen und haut ab. Mit dem Boot zu Papa nach Spanien.
Rita lenkt ihr Boot geradewegs auf die Havelmündung zu. Die Bootsschule und der heimische Steg hinter ihr werden immer kleiner und kleiner. Der Wind weht Rita um die Nase. Spanien, ich komme, ruft sie und zieht das Großsegel noch ein bisschen straffer. Auf dem spiegelglatten Wasser des Pichelsees ist keine Menschenseele zu sehen. Der Nebel hat sich gelichtet. Rita hat freie Fahrt.
Die Autorin Valentina Brüning schafft es, sich in die verschiedenen Gemütszustände, die ein solches Patchwork-Leben bei Kindern auslösen kann, hineinzufühlen. Ungläubigkeit, Wut, Verzweiflung, Einsamkeit. Kapitänin Rita muss in diesem Buch nicht nur gegen die eine oder andere Welle auf dem Pichelsee ankämpfen, sondern auch mit den Gefühlsstürmen in ihrem Inneren klarkommen.
Sie kann es immer noch nicht fassen, dass wirklich alle ihre Versuche, einen Keil zwischen Mama und die Jungs zu treiben, so kolossal schiefgegangen sind. Wie kann Mama nur so blind sein? Sieht sie nicht, dass die Jungs hier alles kaputt machen? Es war so schön, als Mama und Rita noch zu zweit waren. Sie haben fast die ganze Zeit gelacht und sich super verstanden und hatten gemeinsame Pläne. Jetzt fühlt sich Rita nur noch allein.
Das Buch behandelt das Thema dabei absolut altersgerecht. Es nimmt Kindersorgen ernst, aber auch nicht zu ernst. Die Autorin beweist ein gutes Gespür für Alltagskomik und zeigt, dass das Patchwork-Leben auch absurde und witzige Momente bietet. Die ganz unangenehmen Aspekte spart Valentina Brüning aus, zu Recht. Es geht hier nicht um Schlammschlachten zwischen den Eltern oder den Sorgerechtsstreit vor Gericht, sondern um eine Vorzeige-Patchwork-Familie mit Eltern, denen das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt. Patchwork light, sozusagen. Was nicht heißt, dass nicht auch diese Eltern so einiges falsch machen. Zumindest aus Kindersicht. Zudem ist das Buch sehr kurzweilig geschrieben. Viele Dialoge, dazu bildhafte Beschreibungen, aber nie mehr als nötig. Gut möglich, dass Valentina Brüning diesen präzisen Stil ihrer Erfahrung als Drehbuchautorin verdankt. Und in der Tat ließe sich wohl auch dieser Text sehr gut verfilmen. Und warum auch nicht? Denn Kakao und Fischbrötchen ist die geeignete Geschichte, um Kindern die Patchwork-Familie schmackhaft zu machen. Außerdem auch ein guter Ratgeber für Eltern, die typische Fehler vermeiden wollen. Wenn sich alle Mühe geben, so das Fazit nach der Lektüre, dann ist das Patchwork-Leben womöglich gar nicht so übel.
Das Fazit von Kakao und Fischbrötchen, dem Kinderbuchdebüt von Valentina Brüning. Das Buch ist im Tulipan Verlag erschienen, mit Illustrationen von Maja Bohn. Der Verlag empfiehlt es ab 9 Jahren und Enne Seidel hat es vorgestellt. Auch der britische Autor William Sutcliffe hat erst andere Dinge geschrieben, bevor er sich der Jugendliteratur zuwandte. Ende der 90er Jahre wurde er mit seinem Erwachsenenroman »Meine Freundin, der Guru und ich« international bekannt. Damals zählte Sutcliffe zu den interessantesten jungen Autoren der sogenannten New Brit Lit. Vor einigen Jahren hat sich William Sutcliffe dann der Jugendliteratur zugewandt. Sein Roman »Auf der richtigen Seite« war 2015 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Das Buch spielt in einer von einer hohen Mauer umgebenen fiktiven Stadt, die Ähnlichkeit mit den israelischen Siedlungsgebieten der Westbank hat. Auch William Sutcliffes neuer Roman »Wir sehen alles« erinnert mit einem Sperrgebiet namens »Der Streifen« an die Situation in Israel. Im Zentrum stehen 2 Jungen, deren Leben untrennbar miteinander verbunden sind, die sich jedoch niemals treffen werden. Katja Lückert über »Wir sehen alles« von William Sutcliffe.
Eine düstere Welt, in der Alan und Lex leben. Eine Welt, die sich offenbar so bedroht fühlt, dass sie begabte Computerspieler zu Soldaten macht und sie in der Steuerung von Drohnen ausbildet. Alan ist so ein Joystick-Hero und er ist ziemlich stolz darauf.
Adrenalin hilft nicht, wenn man eine bewaffnete Drohne fliegt. Man hat es mit extremen Geschwindigkeiten und präziser Zielerfassung zu tun. Mit Steuerungselementen, die perfekt agieren, aber auf jedes leiseste Zucken sofort reagieren. Es ist eine akribische, feinfühlige Arbeit. Man muss wie ein Formel-1-Fahrer und gleichzeitig wie ein Silberschmied sein. Man braucht Fokussiertheit, Geschick und einen kühlen Kopf.
Alan leidet unter den typischen Problemen eines jungen Mannes. Er fühlt sich unverstanden von seiner Mutter, die seinen auf der Fliegerbasis erwirtschafteten Verdienst als Blutgeld bezeichnet. Sein Vater hat die Familie gleich nach seiner Geburt verlassen. Zum psychischen Ausgleich braust Alan in der Freizeit mit seiner Kawasaki durch London und hofft eines Tages auch mal ein Mädchen hinter sich auf dem Sozius zu haben. Für einen 20-Jährigen wirkt Alan erstaunlich kontrolliert und reflektiert.
Mit der Zeit habe ich gelernt, dass es Stärke bedeutet, wenn man genug Selbstbeherrschung besitzt, zwischen den beiden Gefühlen zu wählen. Wenn du spürst, dass du in Richtung schmerzhafte Gedanken driftest, gibt es immer Möglichkeiten, sie loszuwerden, bevor sie dich runterziehen. Ich kann es nicht immer verhindern, an meinen Vater zu denken, doch ich habe mir antrainiert, dass ich, wenn es geschieht, nichts empfinde. Vermutlich hat er in Bezug auf mich das Gleiche getan.
Die Geschichte spielt in London, das man in dieser dystopischen Version kaum wiedererkennt. Überall haben Bombeneinschläge ganze Häuserblocks weggerissen. Die Stadt ist von einem sogenannten Streifen umgeben, in dem Menschen zweiter Klasse leben, die mit dem herrschenden System in Konflikt stehen. Hier wohnt auch der 16-jährige Lex mit seinen Eltern und Geschwistern. Sein Vater ist ein hohes Tier in einer ominösen Untergrundorganisation namens CORE und wird deshalb Tag und Nacht überwacht. Hier überschneiden sich die Lebensgeschichten der beiden Hauptfiguren, denn Lex Vater ist das Zielobjekt Raute K622, das der Drohnenpilot Alan observieren soll. William Sutcliffe erzählt abwechselnd kapitelweise aus der Sicht der beiden Jungen Alan und Lex vom Drohnenkrieg in dieser Schreckensstadt, die ansonsten kaum Attribute einer Science-Fiction-Welt trägt. Besonders im Streifen haben die Menschen nur veraltete Handys und Fahrräder zur Verfügung. Strom gibt es nur wenige Stunden am Tag. Lex Familie geht es, auch wegen der Position seines Vaters im CORE, einigermaßen gut.
Überall im Streifen kämpfen Menschen, nur um das tägliche Überleben. Man ist schon privilegiert, wenn man Eltern hat, ein Zuhause und ein Familieneinkommen. Manche von uns schaffen es irgendwie, sich um Großeltern, Onkel, Tanten oder Cousinen zu kümmern. Aber darüber hinaus gibt es nichts. Überall herrscht Verzweiflung. Fremden zu helfen wäre so, als würdest du um jedes einzelne fallende Blatt in einem Wald trauern.
William Sutcliffe hat das Motiv der Mauern, der Tunnel und einer abgeriegelten Zone noch einmal aufgenommen. Allerdings ist die Parallele zu Israel und den besetzten Gebieten nicht so eindeutig wie in seinem 2014 erschienenen Jugendbuch Auf der richtigen Seite. Eigentlich, und daran krankt dieser Roman ein wenig, wird überhaupt nicht richtig klar, welche Gesellschaftsformen hier einander gegenüberstehen und warum sich bloß die Drohnenkrieger und das CORE bekämpfen. Geht es um Religion oder um Territorien? Die Geschichte bleibt etwas abstrakt und reduziert sich auf den Antagonismus, die einen bilden eine Untergrundorganisation und die anderen sprengen deren mögliche Schlupflöcher. Dennoch ist Sutcliffe ein äußerst fesselndes Jugendbuch gelungen, das sich besonders in der Sprache nicht anbiedert. Gerade für die heiklen Themen wie Geschlechterverhältnis und Sexualität findet der Autor einen angemessenen, selbstverständlichen Ton. Lex beginnt für seinen Vater und das CORE Kurierdienste zu unternehmen. Er kommt jetzt mehr in der Stadt herum, verdient ein wenig Geld und verliebt sich in Zoe, die auf dem Schwarzmarkt Lutscher verkauft. Am Stadtrand findet Lex ein ausgebombtes Zimmer, in dem nur noch ein Bett steht. Dies wird in der entscheidenden Nacht zum Liebesnest für das junge Paar.
Ich atme sie ein, ich atme sie aus. Meine Arme fassen um ihre Taille und ich ziehe sie enger an mich. Küsse die weiche Haut in ihrem Nacken, werde von einer Welle der Erleichterung und Dankbarkeit überspült, von dem warmen, besonderen, einlullenden Gefühl verstanden, umsorgt, ja vielleicht sogar geliebt zu werden.
Alan versagt eines Tages bei einem bewaffneten Drohnenflug, weil er sein Zielobjekt und besonders dessen Sohn Lex nicht auftragsgemäß töten kann. Zu häufig hat er sie bei seinen Observierungsflügen gesehen. Die beiden sind ihm auf eigentümliche Weise vertraut, fast sind sie zum Teil seines eigenen Lebens geworden. Es wird deutlich, auf welcher Seite Sutcliffe steht. Die Drohnenkrieger sind die Bösen, von Anschlägen der Terroristen ist wenig die Rede. Alans Mutter will ihren Sohn schon lange von der Drohnenfliegerei abhalten. Dabei arbeitet Alan weniger aus ideologischen Gründen auf der Militärbasis, er hat einfach eine ruhige Hand, weshalb er am Joystick unschlagbar ist. Doch als ihm das Töten aus der Ferne nicht mehr gelingt, muss er erfahren, dass seine vertraute Welt ihn zum Feind erklärt. Ein spannendes, aber auch sehr hartes Buch, das mit dem Tod von Lex einen fast unerträglichen Schlusspunkt findet, weshalb Sutcliffe vermutlich noch ein paar Seiten lang vom einigermaßen normalen Leben nach dem Krieg erzählt. 51 Tage hat er gedauert, genau einen Tag länger als der letzte Krieg in Gaza.
Katja Lückert über Wir sehen alles, den neuen Jugendroman von William Sutcliffe. Uwe Michael Gutschahn hat ihn aus dem Englischen übersetzt. Er ist bei Rowohlt Rotfuchs erschienen. Altersempfehlung ab 14 Jahren. Der Glauser ist ein bekannter Preis für deutschsprachige Kriminalromane, benannt nach dem Schweizer Schriftsteller Friedrich Glauser. Sein Wachtmeister Studer war Anfang des 20. Jahrhunderts eine der ersten Detektivgestalten des deutschsprachigen Raumes. Der Friedrich-Glauser-Preis wird vom Syndikat vergeben, einem Verein zur Förderung deutschsprachiger Kriminalliteratur. Seit dem Jahr 2000 gab es auch einen zum Glauser-Preis gehörenden Preis für Kinder- und Jugendkrimis, der hieß Hans-Jörg-Martin-Preis. Und seit diesem Jahr werden die Glauser-Preise auch in den Kategorien Kinderkrimi und Jugendkrimi vergeben, also zwei Preise und kein anderer Name mehr. Und für die Glauser-Preise ist jetzt die Shortlist veröffentlicht worden. Christina Bacher lebt in Köln, ist Autorin, unter anderem von Kriminalromanen, auch von zwei Kinderkrimis. Und dieses Jahr ist sie Mitglied der Jury für den Kinder- und Jugendglauser. Ich habe sie gefragt, Frau Bacher, dass die beiden Preise für Kinder- und Jugendkrimis jetzt auch den Namen Glauser tragen, wie die Preise für Erwachsenenromane. Ist das eine Aufwertung der Kinder- und Jugendkrimis?
Ja, ich denke, das war vor allem der Grund, warum man im Syndikat gesagt hat, man möchte jetzt diese Kategorie, also Kinder- und Jugendkrimi, auch mit dem Glauser bedenken. Zuvor hieß der Preis Hans-Jörg-Martin-Preis, hatte sich auch etabliert. Man hat ihn aber wenig mit dem Glauser in Verbindung gebracht. Und der Glauser ist ja der Preis, der von den Autorinnen und Autoren selbst vergeben wird. Also er hat eine ganz besondere Bedeutung. Und ich glaube, da wollte man einfach dieses Genre nicht hinten runterfallen lassen in der Aufmerksamkeit.
Und dass es jetzt zwei Preise gibt, also Kinder- und Jugendkrimi, das ist auch eine sinnvolle Aufteilung?
Das macht auf jeden Fall Sinn. Also ich war dieses Jahr in der Jury, aber auch schon vor einigen Jahren. Und ich habe immer festgestellt, dass die Kinderkrimis so ein bisschen hinten runtergefallen sind, weil die einfach eine andere Zielgruppe bedienen, weil die andere Themen haben. Und der Jugendkrimi, der ja so ein bisschen auch uns Erwachsene ansprechen kann und soll, der war immer schneller und da war man immer schneller dabei zu sagen, oh, das ist richtig toller Stoff, so als Erwachsener. Und deswegen, es macht unglaublich viel Sinn zu sagen, man trennt diese beiden Kategorien, Kinderkrimi bis 12 Jahre ungefähr und dann der Jugendkrimi, der dann auch von Jugendlichen ja mitgelesen wird in der Jury.
Genau, das müssen Sie uns noch erklären. Es gibt eine Kinder- und eine Jugendjury für die Preise. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit mit den Autoren in der Erwachsenenjury?
Rein logistisch funktioniert es so, dass es eine Schule gibt oder eine Bibliothek, die sich zur Verfügung stellt und die Kinder und Jugendlichen ja begeistert fürs Lesen. Ne? Die melden sich und sagen, wir wollen im Jahr 2020 die Jury stellen. Wir kommen dann als Erwachsene einmal zusammen mit den Jugendlichen und mit den Kindern und diskutieren hart über die Nominierungen. Also man muss ja sagen, im letzten Jahr haben wir gelesen, alles was im Jahr 2019 auf den Krimi-Markt gekommen ist und was eingereicht wurde. Also jeder liest gleichberechtigt ein Jahr lang ungefähr 60 Bücher. Dann gibt es eine Jury-Sitzung, die hat dieses Mal am Attersee in Österreich stattgefunden und da geht's richtig hart zur Sache.
Was mich noch gewundert hat, bevor wir dann zu den einzelnen Büchern kommen, dass dieses Jahr 3 Jugendkrimis nominiert sind auf der Shortlist und 5 Kinderkrimis, da gibt es so ein Ungleichgewicht.
Das ist schnell erklärt. Also es gab bei den Kinderbüchern 30 Einreichungen und bei den Jugendbüchern 16 Einreichungen. Mhm. Und so ist das einfach prozentual gewesen, dass wir gesagt haben, wir geben auf die Shortlist 5 Kinderkrimis und 3 Jugendkrimis.
Okay, wir können jetzt trotzdem nicht alle 8 Bücher, die hier nominiert sind, vorstellen. Aber beim Kinderkrimi zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass die nominierten Titel total verschieden sind. Da gibt es Schutzmonster, einen Vampir, der seine Mutter sucht, Kuscheltiere, die zum Leben erwachen. Also zum Teil geht das auch so in den Bereich Fantasy. Dann gibt es eine Detektivgeschichte und einen Roman über ein Roma-Kind, das zum Stehlen gezwungen wird. Ganz unterschiedliche Bücher. Wie haben Sie überhaupt Kinderkrimi definiert?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, dass die Jury vom Roman zum Beispiel, also für die Erwachsenen, da ganz anders antworten würde als ich jetzt, wo ich in der Kinder- und Jugendjury war. Denn tatsächlich ist es im Kinderkrimi ja so, dass da unglaublich viele Tiere und Monster ermitteln, eben hier auch Vampire zum Beispiel. Der reale Gehalt eines Krimis, wie wir den so als Erwachsene so erhoffen, ne, wo wir dann auch im Fernsehen oder beim Lesen immer sagen, ja, das kann doch so nicht gewesen sein. Also dieser reale Gehalt, der ist beim Kinderkrimi gar nicht immer so gegeben. Denn welche Maus kann Detektiv sein? Welcher Hund kann sprechen? Also da muss man insofern das Genre öffnen. Also die Bücher, die auf die Liste kommen, die überhaupt eingereicht werden dürfen, das dürfen keine reinen Science-Fiction-Romane sein zum Beispiel. Oder Kochbücher, um jetzt mal ganz platt zu sprechen. Aber was diese Bücher alle gemein haben, ist ein spannender Plot, ein Kriminalfall und ermittelnde Personen. Also das kann man vielleicht so unterm Strich für alle diese Bücher sagen, die natürlich alle herausragend spannend sind. Sonst wären die ja nicht auf die Shortlist gekommen.
Das wäre meine nächste Frage. Was hat die Jurys, muss ich ja sagen, Kinder- und Erwachsenenjury jetzt so überzeugt, dass diese 5 Titel für den Kinderkrimi nominiert sind? Also was wäre der gemeinsame Nenner, den Sie spannend fanden an den Büchern, wenn es den gibt?
Also es gibt tatsächlich einen gemeinsamen Nenner und da richte ich mich fast schon so ein bisschen auch an die Verlage, weil ich finde, das ist auch ein Signal an die Verlage, die diese Bücher rausgeben oder eben nicht. Diese Bücher, die nominiert sind, die haben alle etwas Besonderes. Sie trauen sich was. Und da war der Stoff einfach unglaublich gut, weil die Bücher spielen zum Beispiel an ganz ungewöhnlichen Orten, wie zum Beispiel einem U-Boot als Forschungsstation. Oder sie haben eben ein ganz ungewöhnliches Thema, wie dieses Roma-Kind, was Sie angesprochen haben, das entführt wird.
Von Annelies Schwarz ist das der Roman Aprilregen.
Zum Beispiel. Jedes dieser Bücher hat natürlich eine unterhaltsame Sprache. Humor spielt auch immer eine Rolle beim Kinderroman, das ist ganz klar. Also man möchte nicht nur sich gruseln und nicht nur Angst haben, man muss auch manchmal richtig lachen können. Das ist ja wichtig, um weiterzulesen, um das überhaupt aushalten zu können. Also Humor spielt immer auch eine Rolle. Aber gerade bei den Jugendkrimis, würde ich sagen, ist es tatsächlich auch ein bestimmter Anspruch, weil der Krimi, der kann ja als Genre vor allem eins, der kann die Leute unterhalten und zeitgleich aufklären über Missstände. Und das findet man hier auch schon. Es geht viel um Ungerechtigkeiten, weniger um Leichen und wie die aussehen, so wie man das aus dem Erwachsenen-Thriller kennt oder so, sondern es geht eigentlich um die spannenden Fälle, die uns jeden Tag passieren können.
Ist das überhaupt so eine Entwicklung, ein Trend? Den gibt es ja durchaus auch im Erwachsenenkrimi, so Richtung gesellschaftliche Relevanz, Wirklichkeit abbilden. Ist das so ein Trend, den man auch aus dieser Kinder- und Jugendkrimi-Lektüre herauslesen kann?
Also ich würde sagen, diesen Trend, den gab es in dem Genre schon immer. Der wurde nur nie so ganz ernst genommen. Und ich glaube, dass jetzt wirklich nicht nur die Leserinnen und Leser, die haben das ja schon lange entdeckt, weil das Genre ist ja unheimlich beliebt, sondern auch die Buchhändlerinnen und Buchhändler und vor allem auch die Verlage, die jetzt entdecken, da geht es jetzt nicht um Trash, sondern das ist ein Format, was es schafft, viele, viele Leute anzusprechen mit anspruchsvollen Themen. Also wenn es gut läuft, kann man sogar noch was dabei lernen.
Jetzt sind wir über die Jugendkrimis etwas achtlos hinweggegangen, weil wir schon ins Allgemeine abgeschweift sind, Frau Bacher. Was können Sie zu den 3 nominierten Jugendkrimis sagen? Was zeichnet die besonders aus?
Ja, da haben wir zum Beispiel den Krimi 21 Dunkle Begleiter von Wulf Dorn. Wulf Dorn hat selbst in der Psychiatrie gearbeitet. Man kann sich vorstellen, was das für ein harter Stoff ist und wie genau der recherchiert hat. Wir haben von Marie Golin, einer ganz junge Autorin, ein Debüt. Da geht es um Arm und Reich und um das Thema Action-Videokanäle, also ganz aktuell. Und dann von Andreas Gruber, Code Genesis. Das ist das Buch, das auf einem U-Boot spielt und eine Expedition in die Geschichte der Vergangenheit einer Familie. Also 3 komplett unterschiedliche Stoffe. Aber die haben uns also wirklich sehr überzeugt. Da muss man sagen, da war sich die Jury am Ende wirklich auch einig.
Gibt es jenseits von den Büchern, über die wir gesprochen haben und die nominiert sind für die Kinder- und Jugendglausers, gibt es da Titel, die Sie uns noch empfehlen möchten?
Also ich finde zum Beispiel für Grundschulkinder auf jeden Fall die Zipfelmaus-Bücher von dem Uwe Becker super. Die sind im Südpol Verlag erschienen und die schaffen das auf so eine ganz liebevolle Art und Weise, einen richtig spannenden Plot zu erzählen. Und die spielen alle im Garten. Und ich finde, da kann man unglaublich viel auch über Gartengestaltung und über Pflanzen lernen, das mal nebenbei. Für die Jugendlichen, und das ist jetzt eigentlich kein Geheimtipp, aber trotzdem, ich bin totaler Fan von diesem Buch und es ist kein Krimi. Obwohl es für mich der perfekte Spannungsroman ist. Das ist Nichts, was im Leben wichtig ist, von Janne Teller. Das ist eine dänische Autorin und die greift das Thema auf, was zum Beispiel auch Astrid Frank ganz toll aufgreift in Unsichtbare Spuren, nämlich das Thema Mobbing. Und das ist ein spannender Krimi-Plot auch, der einem wirklich die Gänsehaut über den Körper fließen lässt, wenn man das liest. Denn man weiß ganz genau, das passiert jeden Tag an jeder Schule. Und das ist spannender als jeder klassische Krimi.
Christina Bacher mit ihren eigenen Empfehlungen und vor allem über die Nominierungen für die Friedrich-Glauser-Preise in den Kategorien Kinder- und Jugendkrimi. Christina Bacher ist dieses Jahr Mitglied der Jury. Die Preisträger werden im April bekannt gegeben. Und Christina Bacher ist selbst auch Autorin von Kinderkrimis. Hai Alarm und Römergrab sind im Emons Verlag erschienen. Das war's für heute von den Büchern für junge Leser. Im Anschluss folgt jetzt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dina Netz. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.